Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Ja klar. Mein Name ist Stefan Behrendt und ich bin Experte für Personalmanagement und Führung. In der heutigen Episode darf ich Arne Stoschek begrüßen. Arne ist Geschäftsführer der Firma Mindset Movers, die Entwicklungsprogramme für Unternehmer und Führungskräfte anbietet. Arne ist überzeugt davon, dass unternehmerischer Erfolg persönlichem Wachstum folgt. Seit 17 Jahren ist er nun Unternehmer, war Mitgründer von 2 Online-Marketing-Agenturen in Bochum und Berlin und hat nach dem Verkauf der Bochumer Agentur im Jahr 2015 die Hamburger Digitalberatung eTribes mit aufgebaut. 2019 hat er sich entschieden, weniger an Unternehmen und dafür mehr mit Menschen arbeiten zu wollen. Mit der anschließenden Gründung von Mindset Movers ist er angetreten, um Führungskräfte und Unternehmer dabei zu unterstützen, durch bewusste Beziehungen wirksamer zu führen und dadurch erfolgreicher zu sein. Im Fokus seiner Arbeit steht folgende Hypothese: Die Qualität deiner Beziehung bestimmt maßgeblich die Qualität der gemeinsamen Ergebnisse im Team. Die Basis stabiler, funktionaler Beziehungen ist das Lösen von Konflikten. Und dem Thema sind wir im Podcast gemeinsam auf den Grund gegangen. Arne macht den Mindset Movers Leadership Development Podcast, veröffentlicht 3-mal pro Woche eine Folge. Hört mal rein, die Links sind in den Shownotes.
Und schon wieder eine Episode im Ja klar Podcast. Und schon wieder aus dem Podcast-Studio in Mannheim-Seckenheim. Und schon wieder merke ich gerade ein männlicher Gast. Ich muss tatsächlich mal deutlich mehr Frauen ansprechen. Aber am Ende des Tages ist das ja auch kein Merkmal für Qualität, lieber Arne, den ich hiermit offiziell begrüße. Hallo Arne, wo erwische ich dich gerade?
Hallo lieber Stefan. Aus Ratingen komme ich. Und im Moment bin ich gerade in Wülfrath in unserem Übergangszuhause, dank Wasserschaden.
Ich wollte gerade sagen, das hast du mir im Vorgespräch schon erzählt, dass bei euch irgendwo ein Wasserschaden war und du jetzt in einem Behilfs-Setup unterwegs bist. Aber trotzdem cool, dass du dir die Zeit nimmst und wir uns über das große Thema Führung unterhalten dürfen. Und da ganz zu Beginn, Arne, was sind deine Berührungspunkte mit dem Thema Führung?
Okay, erstmal herzlichen Dank, Stefan, für deine Einladung und dass ich die Möglichkeit habe, diesen Podcast zu machen und dass die Leute da immer wieder Bock drauf haben, sich zu Führungsthemen auszutauschen oder dir zuzuhören und Dinge mitzunehmen. Ich bin jetzt mittlerweile 47 Jahre alt, und ich habe vor allem autodidaktische Führungserfahrungen als Unternehmer gesammelt. Also ich bin seit 17 Jahren jetzt als Unternehmer unterwegs, habe das mittlerweile das vierte Unternehmen gegründet, habe auch schon Agenturen gegründet und verkauft und Unternehmensberatung aufgebaut und meine Führungserfahrungen sind autodidaktisch, würde ich sagen. Und da habe ich auch, unterschiedlich gute Resultate als Führungskraft erzielt und etliche Erfahrungen gesammelt. Und mit unserem aktuellen Unternehmen Mindset Movers sind wir auch dabei, Unternehmen dabei zu begleiten, bestimmte Führungsherausforderungen zu lösen, wo Führungskräfte an Grenzen stoßen.
Was ist das Häufigste, was du an Herausforderungen in den Firmen und mit den Menschen, mit denen du zusammenarbeitest, im Führungskontext vorfindest?
Also das häufigste Problem, würde ich sagen, sind ungelöste Konflikte. Und da so 2 Denkachsen oder Blickachsen draufsetzen. Einmal ungelöste, so kurzfristige Konflikte, die irgendwie im Team zwischen einzelnen Personen schwelen, die Konflikte, wo es knallt, also wo sich heftig gestritten wird. Und aber auch Konflikte, die unter den Teppich gekehrt werden, die so unterschwellig schwelen. Und dann gibt es natürlich auch noch vielleicht so langfristige Konflikte. Das sind oft Dinge, wo zwischen 2 Menschen irgendetwas steht, was die Beziehungsebene belastet und was immer wieder gegenseitig heimgezahlt wird. Und warum ich gesagt habe, Konflikte oder ungelöste Konflikte sind eigentlich so das größte Problem, weil ungelöste Konflikte viele Menschen wirklich sehr, sehr beschäftigen. Also die lenken mental und kognitiv ab von dem, was eigentlich während der Arbeitszeit zu tun ist, nämlich gemeinsam Ergebnisse zu produzieren und irgendwie miteinander an Dingen zu arbeiten. Und das kostet oft Zeit und Fokus und Energie und manchmal bedrückt einen das auch. Und das sind die Dinge, die wir uns anschauen und gucken uns an, was wirkt denn da auf Beziehungsebene wie kann man da anders mit umgehen, als das dem anderen heimzuzahlen. Und klar, das geht.
Ja, das ist natürlich quasi jetzt ein Elfer ohne Torwart für mich, ne, da die nächste Frage zu stellen. Ich glaube, das hätten jetzt auch alle Zuhörer hinbekommen. Wie macht ihr das dann? Weil das ist jetzt für mich, also zunächst mal Einordnung von meiner Seite auch als Führungskraft, dann auch noch im HR, ne, das ist ja irgendwie so doppelt gemoppelt, weil man sich dann auch noch ein Stück weit auch um alle anderen Führungskräfte kümmert und versucht, die auch ein Stück weit zu befähigen mit dem eigenen Leadership-Mindset, was man denn so hat. Und da gibt es dann ja auch deutliche Unterschiede, auch in unterschiedlichen Kontexten. Aber das ist, glaube ich, etwas, auch was Führungskräfte lernen können, mit, also wirklich dieses Thema Konfliktfähigkeit, ne? Und da gibt es sehr, sehr viele unterschwellig ungelöste Themen. Ich glaube aber, wir müssen noch einen Schritt vorgehen, lieber Arne, weil vielen ist es, glaube ich, gar nicht bewusst, dass das ein Konflikt sein könnte, oder?
Ja, also ich habe so eine ganz vielleicht ungewöhnliche Definition für Konflikte. Und zwar sind Konflikte für mich immer unerfüllte Erwartungen. Und das kann sein, dass eine Erwartung, die ich an jemanden habe, für mich unerfüllt bleibt. Und dann habe ich einen Konflikt mit der Person. Es kann aber auch sein, dass ich die Erwartung von jemand anderem nicht erfülle und der hat einen Konflikt mit mir. Und das Spannendste daran ist, diese Konflikte bringen oft implizite Erwartungen erst ans Tageslicht. Das heißt, dazu dienen Konflikte, deswegen sind Konflikte erstmal im Gegensatz zu einem handfesten Streit vielleicht gar nichts Schlimmes oder gar nichts, was irgendwie groß bewertet werden müsste, weil sie erstmal nur unerfüllte Erwartungen sind und weil sie oft ja also implizite Erwartungen explizit machen. Und ganz oft haben Menschen, gerade wenn wir in Unternehmen schauen, wo du jetzt eine große Diversität hast, also wo alt und jung zusammenarbeitet und viele Männer und Frauen zusammenarbeiten, Leute aus verschiedenen Kulturkreisen zusammenarbeiten. Damit meine ich jetzt nicht nur, keine Ahnung, dass noch Kanadier und Ghanaer mit am Tisch sitzen, sondern vielleicht auch Norddeutsche und Süddeutsche, ja, oder Niederländer und Polen, wie auch immer, also Leute, die uns ganz nahe sind, vielleicht auch kulturell. Und trotzdem ist eben jeweils nach Prägung sind unterschiedliche Dinge selbstverständlich. Und alles, was mir selbstverständlich ist, da tendiere ich dazu, dass ich das von anderen auch erwarten kann. Ja, und das sind dann oft so Sachen, die ich als Selbstverständlichkeit bezeichne oder die andere als Selbstverständlichkeit bezeichnen und die erwartet werden, ohne sie explizit zu kommunizieren. Dann dient so ein Konflikt dazu, also dass eine Erwartung unerfüllt bleibt, dass das erstmal transparent wird und wir sagen, okay, jetzt können wir uns darüber mal austauschen. Mir war überhaupt nicht klar, dass du das von mir erwartest und dass es das für dich selbstverständlich ist. Und das ist so für mich erstmal die Definition. Natürlich gibt es auch Erwartungen, die unerfüllt bleiben, die explizit kommuniziert wurden, ne? Ziele zum Beispiel.
Das ist ein ziemlich guter Punkt, weil gerade dieses Thema mit den unerfüllten Erwartungen, weil das ist, also Erwartungen können, also nur wenn man Erwartungen hat, so rumbaue ich das jetzt mal auch, nur dann kannst du ja auch enttäuscht werden oder du kannst dich über irgendetwas freuen, ne? Also das ist ja das große Phänomen der Erwartungshaltung und das ist ja auch immer das, was man, glaube ich, auch in Führungskräfteseminaren als erstes irgendwie, ne, im Seminar, zack, kläre Erwartungshaltung. So. Ganz häufig ist es aber so, dass Mitarbeitende da gar nicht so viel zu sagen haben, weil sie es gar nicht so wirklich wissen, was sie darauf antworten sollen, ne? Und dann bist du als Führungskraft, stehst du da, ja, meine Mitarbeitende haben gar keine Erwartungshaltung an mich, ne? Das ist ja auch schon, kann ja auch gar nicht sein. Also jeder hat dann ja, sind wir wieder bei implizit und explizit, jeder hat eine implizite Erwartung, an seine Führungskraft, ne? Das kann dann da sein, ich möchte eine Führungskraft, die mir den Weg ebnet, besser zu werden. Ich möchte eine Führungskraft, die für mich einsteht, wenn auch mal was schief läuft, ne? Also der klassische Fels in der Brandung. Und da, glaube ich, können wir ansetzen in der Führung. Ich bin gespannt, wie du das siehst, Arne. Da können wir als Führungskräfte oder da kann man ja auch generell in der Haltung ansetzen und sagen, ja, liebe Führungskraft, das ist dann aber auch tatsächlich dein Job, das ans Tageslicht zu bringen. Und das ist nicht der Job des Mitarbeitenden. Im Idealfall spricht man dann gemeinschaftlich drüber, aber so funktioniert ideale Welt ja meistens nicht.
Ja, ich sehe das noch ein bisschen differenzierter. Ich habe ja auch häufig mit Führungskräften zu tun, die in sogenannten Sandwich-Positionen arbeiten, die also sowohl Führungskräfte für andere Mitarbeitende sind, die auch noch eine Chefin haben und einen Chef. So, und da bin ich mit der Haltung unterwegs, alle Menschen möglichst in die Verantwortung zu nehmen, damit man eben nicht mit dem Fingerpointing sich auf den Opferstandpunkt stellend sagen kann, hey, ich bin aber nicht dafür verantwortlich, ich habe ja keine klaren Vorgaben bekommen. Ja, mal, dann frag halt nach klaren Vorgaben oder mach Vorschläge für klare Vorgaben, weil manchmal ist das ja, das erlebe ich immer wieder, ein Unternehmen so, dass der eigene Vorgesetzte, die eigene Chefin fachlich gar nicht gut beurteilen oder einschätzen kann, was jetzt im Detail quantitative Vorgaben wären oder was jetzt eine gute zeitliche Vorgabe für die Erledigung von einem Ticket, von einer Aufgabe, von sonst irgendwas wäre. Das können dann halt, kann die Fachabteilung, der Teamleiter, die Teamleiterin viel besser einschätzen. Und wenn es aber an solchen Dingen fehlt, dann gibt es darüber ja irgendwann im Zweifel auch Konflikte. Und ich finde, Konflikte sind was ganz Fantastisches und können auch sowas wie ein Erfolgsbeschleuniger sein, wenn es sowas wie eine konstruktive Konfliktoffenheit gibt. Also wenn, und das hat natürlich auch wieder ganz viel mit Haltung zu tun, was denken Menschen eigentlich über Konflikte und über ja kritische Gespräche oder über kritische Dinge, die irgendwie angesprochen werden. Also was ich da häufig sehe, ist, dass es zwei Arten von Leuten gibt. Den einen fällt das intuitiv total leicht, Konflikte anzusprechen. Die sind dann sehr offen und gerade heraus. Manchmal wird denen dann vielleicht unterstellt, dass die nicht ganz so empathisch agieren oder so ein bisschen über andere hinweggehen. Das muss aber gar nicht sein. Und dann gibt es Menschen, die sprechen Kritisches nicht so gerne an, in der Hoffnung, selber auch nicht kritisiert zu werden. Und das ist meistens, ich nenne das dann immer Deal, also das ist etwas, was nicht funktioniert. Ich kann natürlich hoffen, selber nicht kritisiert zu werden, wenn ich andere nicht kritisiere, aber es ist ja noch gar keine Vereinbarung darüber. Ja. Und da gucken wir uns dann manchmal auch an, wenn wir mit einzelnen Führungskräften arbeiten, hey, was wirkt denn da so bei dir, dass du vielleicht Kritik an ja Kritik selber ablehnst und dich das immer persönlich nimmst oder dich immer angegriffen fühlst und dann auch selber kritische Punkte nicht ansprichst. Ja.
Wie kitzelt ihr das bei Führungskräften heraus?
Also am einfachsten im Dialog und indem wir dann auch, ich sag mal, eigene Misslingensgeschichten erzählen. Ja, also ich kenne das, wenn man selber bereit ist, so ich sag mal, die Hosen runterzulassen, dann öffnen sich andere auch leichter. Es gibt keine Garantie dafür, man kann das nicht erzwingen. Das gibt auch Menschen, die haben ganz interessante Erfahrungen oder gruselige Erfahrungen gemacht und sind einfach nicht bereit, sich zu öffnen. Oder wenn man so Trainingssituationen hat, da jetzt in einer großen Runde drüber zu sprechen. Aber in der Regel hilft es, wenn irgendjemand, der vielleicht Ansehen und Status genießt in der Runde, auch selber mal so ein bisschen von seiner, also dieses Verletzlichkeit zeigen, also mal Stories erzählt, wo einfach Dinge nicht gelungen sind und wo vielleicht mal jemand gekündigt hat, den man unbedingt halten wollte oder wo man vielleicht mal ein Projekt voll an die Wand gefahren hat, aber mit Inbrunst der vollen Überzeugung. Ja. Und dann zu sagen, es hat einfach wahnsinnig viel Geld gekostet, es war schmerzhaft, das war aber auch lehrreich und ja, und wir sind halt Menschen und dann sind Menschen bereit, sich zu öffnen. Und diese Ergebnisse, die nutzen wir dann, um dahin zu gucken, okay, was wünscht ihr denn für andere Ergebnisse? Dann sagen die, ja, dass das nächste Projekt dann besser gelingt oder dass wir da im Budget bleiben oder dass die Leute nicht kündigen und hier jahrelang im Unternehmen und im Team bleiben. Und dann schauen wir uns im nächsten Schritt quasi an, wir nennen das immer unterhalb der Wasseroberfläche oder unter der Haube, wirkt eigentlich auf der Überzeugungs- und Glaubenssatzebene, dass du die Ergebnisse hast, die du hast. Ja, und die Ergebnisse, die du hast, die du toll findest, super, behalt die bei, behalt dann bitte auch deine Haltung und deine Glaubenssätze bei, die zu denen geführt haben, aber die Ergebnisse, die du hast, die dir eben nicht gefallen, da hilft es nicht, mit Methoden dran rumzudoktern, ein anderes Rezept anzuwenden, da ist meine Überzeugung, dass man eine Etage tiefer schauen muss, was wirkt denn da an Überzeugung, an Haltung, an Glaubenssätzen, an innersten Einstellungen, die halt dazu geführt haben und das kann man dann, ja, das ist dann, wie nennt man das denn, so Inner Work, ne?
Ja, das ist das, was viele halt einfach abschreckend finden und nicht machen wollen und das ganz gerne dann auch mal in die Esoterik abschieben, was natürlich vollkommener Quatsch ist. Dieser Esoterikbegriff, der taucht hier immer mal wieder in meinen Podcasts auf, weil ich dann immer das Beispiel bringe, dass Esoterik nichts anderes heißt, als sich mit sich selber zu beschäftigen, ne? Also nach innen hinein jetzt frei übersetzt, ne? Und das ist dann halt inner work. Und ich glaube, das ist hier schon ganz gut auf den Punkt gebracht worden von dir. Ich stehe da auch dahinter. Das ist das mit Abstand Schwierigste. Ich glaube auch, dass Führung an sich der mit Abstand komplexeste soziale Prozess ist. Und wenn der von Unternehmen tatsächlich gut ist und ich sage jetzt bewusst nicht gut gemanagt ist, weil Menschen lassen sich ja, ich bin gespannt, wie du das siehst, aber aus meiner Sicht Prozesse. Ja, die kannst du managen bis zum geht nicht mehr. Die kannst du dann auch wirklich bis zur, was weiß ich nicht, kannst du die auch optimieren, ne? Das ist bei Menschen, in dem, was ich im Führungskontext erlebt habe, ist es schwierig, weil ist ja auch eben keine Maschine am Ende des Tages.
Ja, also ich würde das genauso sagen. Also Prozesse kann man managen und wenn es um Führung geht, dann geht es halt um Beziehungen. Ja, also und die Hypothese, ich sag mal, hinter funktionaler oder guter Führung, gut, ist für mich kein Kriterium. Deswegen sage ich lieber funktionaler, wenn das ein bisschen technisch klingt. Also eine funktionierende oder sagen wir, hinter gelingender Führung, ja, sind stabile, gelingende Beziehungen. Und ich habe nutze dafür immer so eine Sportanalogie. Wenn du Mannschaftssport betrachtest, also Fußball oder Hockey, ich habe früher Hockey und Handball gespielt als Jugendlicher. Und du brauchst natürlich, damit du so eine gelingende Saison hast und vielleicht oben mitspielst, ja, um den Titel oder was auch immer, oder um den Aufstieg oder was gerade angesagt ist, dann brauchst du natürlich kompetente Leute und du brauchst so ein Momentum, vielleicht Rückenwind. So, was du aber unbedingt brauchst, um das über diese Saison durchzubringen, sind eben gelingende funktionale Beziehungen, stabile Beziehungen. Weil nur mit Kompetenz und Momentum und dysfunktionalen, instabilen Beziehungen spielst du auf gar keinen Fall um den Titel. Weil dann Sachen wirken zwischen Menschen auf der zwischenmenschlichen Ebene, eben ungelöste Konflikte, offener Streit, Schlagfertigkeit hin und her. Sich gegenseitig einen den Tee tun, also sich immer wieder als Opfer fühlen und das ausgleichen wollen durch eigene Täterschaft, ja, dem anderen einen reindrücken, dann werden einfach bestimmte Pässe und Bälle nicht gespielt. Und das ist dann Ausdruck davon, dass es eben nicht gelingt. Und das ist ja, wie du hast es eben gesagt, in der Führung, was das so die, so ein bisschen die Königsdisziplin ist. Ich beschäftige mich total gerne mit so Sport. Und guck mir das dann im Profifußball ist das natürlich in Europa gut sichtbar. Da gibt's also die ganzen Top-Teams, die haben ja alle ohne Ende kompetente Leute. Und ich frage mich manchmal, was wirkt denn da eigentlich gerade auf der Beziehungsebene, vielleicht auch zwischen Trainer und Mannschaft oder zwischen Vereinsführung und Trainer und so weiter, dass es mit so viel kompetenten Leuten doch nicht gelingt, ne? Und ja, dafür muss man eben auch bereit sein, einfach mal bei sich zu schauen und in die Verantwortung zu gehen und zu fragen, was ist denn eigentlich mein Anteil? Wie habe ich das denn hingekriegt, dass ja, dass man mir vielleicht irgendwie mit Ablehnung begegnet oder und das ist, glaube ich, für viele, auch für viele Führungskräfte im Unternehmen ein schwieriger Schritt, weil die sich selber in ihrer, ja, ich sag mal, in der Führungsposition sind ja auch Machtrollen, weil sich manche dann diskreditiert fühlen, ne? Zu sagen, Mensch, ich habe da einen Fehler gemacht oder ich bin da mal echt übers Ziel hinausgeschossen oder was ich gestern zu dir gesagt habe, sorry, das war total unangemessen, es tut mir echt leid.
Und das bezeichnen dann ja auch leider viele als Schwäche, ne? Wenn man dann quasi einmal einen Schritt zurückgeht in die Reflexion und das auch wieder inner work und dann sich überlegt, Mensch, so möchte ich ja eigentlich auch gar nicht behandelt werden. Aber ist da nicht ein zentrales Problem, dass wir tatsächlich in Führungspositionen eben, weil es auch sehr viel mit Macht und Einfluss verbunden wird, also mehr als alles andere, das sind meistens dann Menschen, nicht bewusst, nicht alle. Ich nehme uns beide da jetzt mal explizit raus. Aber in aller Regel wollen Führungskräfte ja Macht über andere ausüben und nicht irgendwie für andere, was ja wiederum dem Leadership-Gedanken, dem Führungsgedanken ja auch schon widerspricht. Also um es anders zu formulieren, sind wir nicht alle ein bisschen zu ego für Führung?
Also ich kann ganz schlecht für andere sprechen, ne? Und was ich sagen kann, so in meiner Historie fand ich das auch schon eine Zeit lang mal total geil. Ja, also du hast das jetzt gerade mal mit Macht übergesagt. Ich weiß jetzt nicht, ob das die Situationen sind, wo man wie der James Bond Bösewicht mit der Angora-Katze auf dem Arm auf der Heimfahrt drüber nachdenkt, wie man anderen irgendwie was antun oder schaden kann. Das ist es ja nicht. Aber ich bin jetzt seit 17 Jahren, also direkt nach meinem Studium habe ich eine Firma gegründet und wir hatten auch direkt Mitarbeitende und so weiter. Und es gab schon so einen Punkt, wo wir dann erfolgreicher wurden, wo ich das schon cool fand. Also Geld zu verdienen, Firmenwagen zu haben, Mitarbeitende zu haben, denen ich einfach was zurufen oder sagen kann, dann wird das gemacht. Und dann setzt aber, also zumindest bei mir, irgendwann auch so ein Reflexions- und Denk- und Weiterentwicklungsprozess ein. Und da bin ich auch gar nicht am Ende. Also es ist so eine Reise, die geht hoffentlich, solange ich lebe, dass ich über Dinge nachdenke und da drauf schaue und mich frage, ob das stimmig ist. Und ich glaube, eine Zeit lang war das in ganz vielen Führungskulturen, aber da spreche ich jetzt bewusst von der Vergangenheit, ein Statussymbol, die Anzahl der Mitarbeitenden, über die man in Anführungsstrichen Macht hat, wie du das gerade gesagt hast. Und vielleicht ist das in größeren Organisationen gegebenenfalls noch vorherrschender. Ich glaube, dass sich das seit einiger Zeit gedreht hat. Es gibt ja ganz viele Initiativen, hier Frederic Laloux Buch Reinventing Organizations ist da, glaube ich, ein ganz wichtiger Beitrag gewesen. Ist, glaube ich, von 2014 oder 15, ist ja auch schon eine Weile da. Und es war eigentlich die erste Initiative in diese Richtung. Und es ist aber auch, was in Europa und in den Vereinigten Staaten ja auch auf dem Markt passiert. Also wir haben jetzt ja einen Arbeitnehmerarbeitsmarkt. Und als ich 1998 meine Bankausbildung bekommen habe vor meinem Studium, da ist Gerhard Schröder gerade Kanzler geworden, da gab es nur Arbeitslosenzahlen in den Nachrichten. Ja, also da war alle Sorge, oh, da hatten wir einen Arbeitgebermarkt. Da waren alle eher in Angst und vielleicht auch von ihrer Machtposition marktseitig eher noch ja mit Command and Control führbar. Ja, und ich glaube, und ich finde es auch schön, also als Mensch einfach schön, dass sich diese Machtposition irgendwie etwas verschoben und verändert hat und dieser gesamte Arbeitsweltbereich vielleicht da ein bisschen menschenorientierter geworden ist, wobei er, glaube ich, auch hektischer geworden ist. Ne? Also von wegen Smartphone und permanente Erreichbarkeit und wir müssen schon derbe auf uns achten, damit wir irgendwie bei auch mit uns und anderen Menschen verbunden bleiben und nicht nur mit Geräten.
Ja, wir können dann natürlich bei diesem Führungsthema, wir bleiben dann natürlich dabei, auch mit Blick auf die Uhr. Wir könnten da natürlich in auch ganz andere, auch gesamtgesellschaftliche Themenfelder abdriften, ne? Generationenkonflikte. Natürlich sehen die Menschen jetzt auch aufgrund ihrer historischen Entwicklung anders auf das Thema Führung als vielleicht noch vor 30, 40 Jahren, ne? Aber ich glaube, dass man, das war wahrscheinlich auch schon in der Generation von meinen Eltern so. Die sind jetzt so Ende 60, Anfang 70, auch teilweise in Führungspositionen gewesen. Also wenn ich da mit meinem Papa zum Beispiel drüber sprechen würde, der hat seinen MitarbeiterInnen, glaube ich, auch nur Anweisungen gegeben, ne? Also das war kein großes Thema immer zwischen denen, auch, glaube ich, beidseitig, ne? Dann ist es natürlich immer neben Generationen, ist es auch so ein Branchen- und Industriethema, ne? Je nachdem, wenn es Schichten gibt, wenn es irgendwelche Dinge gibt, die zu erledigen sind. Wir haben ein ganz großes Thema dieser Zeit, Remote Leadership, ne? Wir hatten die Corona-Krise vor ein paar Jahren. Da hat sich auch eine ganze Menge getan. Da mussten sich Führungskräfte, glaube ich, auch umstellen und das ein Stück weit in ihren Arbeitsalltag auch mit einfließen lassen. Und jetzt überlege ich mir, ja Mensch, also ich meine, weil du gerade gesagt hast, du hast 1998 eine Bankausbildung gemacht. Ich habe meine 2005 gemacht. Ja, wenn ich da an die Zeit auch noch zurückdenke, da war es bei uns in der Bank noch so, dass ich Überweisungen einscannen musste. Das ist heute überhaupt gar kein Thema mehr, ne? Also Stichwort technologischer Fortschritt. Also ich glaube, deswegen sage ich auch ganz bewusst, du hast Königsdisziplin gesagt, so kann man das auch nennen. Ich sage, es ist der mit Abstand komplexeste soziale Prozess, ne? Weil Menschen dann halt auch wirklich, das ist wie im Sport, die Analogie passt hier auch super, Tagesform ist auch so ein Punkt, ne? Du kannst da wirklich auch einen super Gefüge haben, eine tolle Mannschaft, die sich gegenseitig trägt, wo das die psychologische Sicherheit im Team einfach optimal ist. Und dann hast du einen Tag und 5 Minuten vom Spiel bricht dir irgendwie einer deiner Superstars, bricht dir weg. Und es muss jemand von der Bank kommen, der das dann auch gut macht, aber vielleicht nicht auf dem Niveau, was es für den Moment gebraucht hätte. Und das nutzt dann die andere Mannschaft in der Situation aus. Also mit anderen Worten, es ist wahnsinnig komplex. Und Arne, ich entlasse dich aber nicht aus dieser Podcast-Episode, ohne mir deinen größten Führungsfail gesagt zu haben, weil du da vorhin von gesprochen hast, dass man damit auch Nähe schafft, dem stimme ich zu. Auch ich hatte da schon Führungsfails und auch Fehler dabei und Fehleinschätzungen etc. Aber mich würde wirklich brennend interessieren, was so dein Leadership-Fail war in 17 Jahren.
Ich habe ja vorhin davon erzählt, dass wenn es um Veränderungen geht, dass man so ein bisschen unter die Haube oder unter die Wasseroberfläche schauen muss oder wenn man so das Eisbergmodell nimmt, eben nicht oben an der Spitze des Eisbergs, sondern sich den größeren Teil anschaut, also die innersten Überzeugungen. Und ich habe in meiner ersten Firma Textprovider, das ist eine Agentur, wir haben damals im großen Stil Texte für Suchmaschinenoptimierung erstellt. Die Firma gibt es auch noch. Ich habe die damals 2007, 2008 mit zwei Partnern gegründet. 2015 haben wir die verkauft in so einem Buy-and-Build-Prozess. Und wir waren irgendwann mal so, also hinterher war die Firma so 35, 40 Leute groß und wir sind irgendwann mal gewachsen, so ein paar Jahre vorher. Und da war das Wachstumstempo relativ hoch und wir hatten immer mal wieder Schwierigkeiten, dass Kunden gesagt haben, boah, die Qualität stimmt nicht oder die Mitarbeitenden waren überfordert mit zu viel Aufträgen und so überlastet. Und was ich damals gemacht habe, ich habe mich auf der einen Seite immer eingeschaltet, wenn es im Projektmanagement-Bereich Schwierigkeiten mit Kunden gab. Also dann habe ich den Kunden angerufen und ich habe dann immer gesagt, ich habe die Kuh vom Eis geholt oder habe mich bemüht, die Kuh vom Eis zu holen, das Problem zu lösen und den Kunden zu beschwichtigen. Und auf der anderen Seite habe ich mich bei meinen beiden Partnern immer wieder beschwert, boah, ich muss das immer machen und die Leute sind teilweise so unselbstständig und übernehmen die Verantwortung nicht selbst und so weiter. Also ich habe mich in beide Richtungen, hat das für mich nicht funktioniert. Und da hat mich irgendwann mal ein Coach darauf aufmerksam gemacht mit der Frage, Arne, wozu machst du das eigentlich? Also welchen Benefit hast du eigentlich davon? Da habe ich gesagt, das ist doch eine scheiß Frage, was soll das? Ich bin doch nur genervt darüber, gar keinen Benefit davon. Na, sagt er, denk mal drüber nach. Und irgendwann kam ich drauf, ich so, krass, ich kriege Anerkennung dafür, wenn mir das gelingt, die Kuh vom Eis zu holen. Und dann sagte er, okay, krass. Also das heißt, dann kam mir noch so ein Typ zu mir und gesagt, Arne, Mensch, der Kunde hat sich beschwert, was soll man machen? Ich habe gesagt, lass mal, ich rufe den an. Habe ich den angerufen, den irgendwie beschwichtigt. Manchmal habe ich noch einen Folgeauftrag rausgeholt, sondern wurde ich dafür gefeiert. Ja. Und diese Anerkennung, die hat mir quasi auf der Einstellungs- und Überzeugungsebene verunmöglicht, dass ich überhaupt wahrnehmen konnte und dass ich total selbstständige Mitarbeitende habe. Ja. Und ich habe dann immer gesagt, gut, jetzt lasse ich das, jetzt gehe ich damit anders um. Wenn jemand zu mir kommt und sagt, ich habe hier ein Problem mit dem Kunden, dann habe ich gesagt, okay, was würdest du machen? Ja, ich würde ihn jetzt anrufen und ich so, mach doch einfach. Ne? Und jetzt kommt, weil du Fail gesagt hast, meine Mitarbeitenden haben was deutlich besser gelöst als ich. Das heißt, ich habe meistens aus dieser Geschäftsführerposition noch irgendwas versprochen, irgendwas hergeschenkt, ja. Und die haben das meistens ganz sachlich geklärt und haben gesagt, ja, das können wir natürlich auch noch als extra Runde übernehmen, aber dann müssen wir das natürlich abrechnen. Da kriegst du noch eine Rechnung geschickt und so weiter. Also meine Mitarbeitenden haben das bessere Ergebnis produziert, haben mir die Möglichkeit genommen, darüber zu jammern und das alles aufgrund von Überzeugung, also bei mir wirkte die Überzeugung, ich habe ja eh unselbstständige Leute und der Benefit war Anerkennung kriegen. Und als ich mir quasi eine andere Quelle oder als ich mich weniger auf externe Anerkennung durch meine Mitarbeitenden konzentriert habe, hatte ich viel bessere Ergebnisse im Team und die Stimmung war auch besser und es war auch wirtschaftlich besser. Also es war eine totale, das war mein größter Fehler. Das habe ich wahrscheinlich eine ganze Zeit lang gemacht. Ich habe es jetzt nicht analysiert, aber bis ich darauf aufmerksam gemacht wurde von jemandem externen, also von einem Coach.
Das war. Und ich glaube, Arne, mit diesem Fail, wenn wir es denn so nennen wollen, wir dürfen es auch gerne anders nennen, ne? Ich glaube, das ist etwas, was vielen Führungskräften, zumindest in meiner Beobachtung, geht es genau darum, nämlich Anerkennung für das zu bekommen, aber die holt man sich eigentlich ganz woanders, ne? Und da wirklich den Spin hinzubekommen, eigentlich habe ich doch genau aus dem Grund als Geschäftsführer oder auch als Führungskraft, habe ich doch Mitarbeitende, die sind genau auf dieser Position, weil sie in aller Regel in solchen Themen genau für diese Situation ausgebildet sind oder diese Situation auch lösen wollen. Dafür zahle ich als Geschäftsführer ja auch Gehälter. Aber ich kann das total nachvollziehen, Arne. Ich fühle das richtig, weil das ist mir zu Beginn meiner Karriere im HR als Führungskraft auch blutjung auch durchaus passiert. Und das war bei mir dann auch so das Thema Zutrauen in andere, ne? So nach dem Motto, oh Gott, wenn ich das jetzt meine Praktikantin machen lasse, dann geht das ja alles den Bach runter. Das muss ich selber machen, ansonsten funktioniert es nicht, ne? Und dann habe ich auch irgendwann mal den Hinweis von außen bekommen, und das ist immer gut, wenn sowas von außen kommt, ist nur hilfreich, aber es hilft nichts, wenn es nicht auf dem Ohr ankommt bei einem selber, dass man wirklich überlegt, okay, das ist jetzt einfach mal ein Rat von außen, das ist jetzt nicht unbedingt eine Bewertung, aber ich nehme das jetzt mal auf und probiere einfach mal was anderes aus. Mal sehen, was passiert. Ne? Aber ich glaube, mit der Offenheit oder auch mit dem Mut muss man an die Sache da als Führungskraft dann auch herangehen. Ansonsten ändert sich da vieles nicht. Es wird auch Führungskräfte da draußen geben, denen kannst du das 100.000 Mal am Tag sagen. Die werden aufgrund ihres Egos, werden die das nicht großartig verändern. Ne? Das gibt es dann auch. Aber dann ist man oftmals schon auch eher wirklich in einem Persönlichkeitsdefizit unterwegs, und dann wird es auch relativ zügig so psychologisch, so tief muss man dann auch gar nicht unbedingt einsteigen.
Ja, du brauchst ja für Veränderungen immer vor allem erstmal den Willen, ne, zur Veränderung. Also, und wie gesagt, dann auch bei sich zu schauen, weil das Schöne ist ja, das ist dann voll die ermächtigende Position, wenn ich mich traue, mir einzugestehen, dass ich was mit dem negativen, unerwünschten Ergebnis zu tun habe. Dann bin ich ja wieder im Driver's Seat und voll ermächtigt, was zu verändern. Und wenn ich sage, nee, habe ich nichts mit zu tun, sind nur die anderen, ja, okay, also dann hast du zwar nichts damit zu tun, da bist du nicht schuld, aber dann kannst du auch nichts ändern. Sitzt du irgendwie so auf der Rücksitzbank des Lebens und nicht und ich sitze lieber im Driver's Seat. Ne?
Ja, das, ich glaube, nicht nur das, aber insbesondere das verbindet uns ungemein. Danke dir für die Einblicke. Arne, das war, und das passt ja auch wunderbar in den Ja-Klar-Podcast mit HR und Führungsthemen, da mal sich ein konkretes Thema mit ungelösten Konflikten mal rauszusuchen und das auch durchaus als Chance und als Kraft zu sehen. Und ich hoffe, dass wir da den ein oder anderen Personaler, die ein oder andere Personalerin, vielleicht auch Führungskräfte, die jetzt hier zuhören, die sich dann, und wenn es nur einer ist oder eine am Ende des Tages inspiriert fühlen, dann sagt uns das gerne, den Arne und auch seinen Mindset Movers. Und ich habe im Vorfeld wahrgenommen, dass ihr da jetzt auch einen neuen Podcast habt, lieber Arne, da kannst du auch noch mal kurz was zu sagen. Vernetzen wir dann gerne.
Auch super gerne. Also es gibt den Mindset Movers Podcast, da teilen wir auch regelmäßig so, ich sag mal, kleine Artefakte und Cases aus dem Führungskontext, auch zum Thema zwischenmenschliche Beziehungen in der Führung, und hört da gerne rein. Wenn du sagst, dann verlinken wir das in den Shownotes oder unter Mindset Movers Podcast könnt ihr den auch finden, klar.
Super, super Ergänzung zu dem, weil das, was ich hier mache, ist dann natürlich auch eher HR-spezifisch, ne? Wenn es dann natürlich angrenzende, andockende Podcasts gibt, die bei mir zu Gast waren, dann vernetzen wir das natürlich gerne und versuchen da unsere Zuhörenden auch darüber zu shiften. Also geht da ruhig mal rein, sagt mir Bescheid, ich werde es auch tun. Und damit würde ich für heute, also wir könnten ewig über Führung sprechen und über solche Themen, Arne, glaube ich, ne? Für den Moment würde ich da ganz gerne einen Knopf dran machen. Das war sehr, sehr informationsreich. Ich glaube, da sind Beispiele dabei, die man sich auch gut vorstellen kann aus dem Arbeitsalltag heraus. Danke für diese präzisen Beschreibungen und hoffentlich auf bald. Und alle da draußen, freut mich, dass ihr wieder bis zum Ende mit dabei wart, und bewertet mich gerne, bewertet uns gerne, schickt mir eine Nachricht, oder ihr dürft auch ganz gerne einfach mal auf die 5 Sterne bei Spotify klicken. Das geht auch. Dankeschön. Arne, Grüße gehen raus.
5 Sterne für den Ja-Klar-Podcast. Alles klar. Danke dir, Stefan, für die Zeit hier.
Ja, danke.
Ciao.
Danke dir, Arne.